Zwischen den Schiffen und Containern im Hamburger Hafen hat sich eine Schattenwelt breit gemacht, in der es um Drogen im Tonnen- und Geld im Milliardenbereich geht.
Monatlich 5.000 Euro soll der Staatsanwalt aus Hannover von den Kokaindealern bekommen haben.
Es sieht beschaulich aus, aber es ist der Kokain-Hotspot Mecklenburg-Vorpommerns. Güstrow mit seinen 30.000 Einwohnern.
Ich kann da nicht aufhören dann damit. Ne? Ich muss dann von dem Stoff runterkommen, sonst hört das nicht auf. Das wird nur schlimmer.
NDR 2 Spezial mit Jelto Ringener. Tatort Norddeutschland im Netz der Drogenbanden.
Koks, die Droge der Großstädte, das stimmt schon lange nicht mehr. Ich habe mich einfach mal ein bisschen umgehört in meinem Umfeld und schnell jemanden gefunden, der mir aus persönlicher Erfahrung sagen konnte, wie einfach das ist, heutzutage auf dem Land an Kokain zu kommen. Will natürlich unerkannt bleiben, wird jetzt hier auch nicht weiter genannt, aber es war schon erschreckend easy und das nicht nur in den großen Städten. Wir gucken heute hinter die Fassade des Drogenhandels im Norden, der sein Netz sogar bis in die Hannoveraner Staatsanwaltschaft gesponnen hat. Wer Koks will, der kriegt es. Und zwar egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Der Handel boomt und es wird immer einfacher, an die Droge heranzukommen. Zwar gelingen den Drogenfahndern auch immer wieder dicke Funde im Tonnenbereich, aber der Preis bleibt beständig, heißt, es kommt genug Nachschub. Finn Kessler ist Polizeireporter in Hamburg und bei der Drogenfahndung immer wieder hautnah mit dabei. Finn, wie schnell gewachsen ist denn jetzt das Drogenbusiness in den letzten Jahren?
Also insbesondere in Hamburg ist das schon schnell gewachsen, das muss man sagen. Das sieht man vor allem an den Funden im Hamburger Hafen. Und das liegt vor allem daran, dass die Nachfrage einfach enorm gestiegen ist. Das habe ich mal schlau gemacht. 2019 wurden im Hafen noch ungefähr so 9,5 bis 10 Tonnen Kokain gefunden im Hamburger Hafen. 2023 waren das schon weit über 34 Tonnen. Also es gibt so eine Faustregel beim Zoll. Für jedes Kilo, das gefunden wird, gehen 9 andere durch. Das sehen wir ja auch in Abwasseranalysen. Da sehen wir, dass diese Droge Kokain eben einfach auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ne?
Du hast jetzt natürlich den Hamburger Hafen genannt. Darüber kommen die Drogen nach Norddeutschland. Rotterdam und Antwerpen sind da auch noch irgendwie viel im Gespräch. Weiß man ungefähr, wie viel Kokain über Hamburg kommt im Vergleich zu Rotterdam und Antwerpen?
Also noch ist es so, dass über Rotterdam und Antwerpen das meiste Kokain nach Nordeuropa kommt. Mhm. Das war die letzten Jahre so. Das ist tatsächlich auch immer so. Aber es wird den Schmugglern dort viel schwerer gemacht. Die Drogen kommen immer noch durch, aber es ist wesentlich schwerer geworden. Und Kokain nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes und der liegt im Moment in Hamburg. Das sehen wir auch an den Fundmengen in den letzten Jahren, die ja auch gestiegen sind.
Warum ist der Widerstand in Hamburg geringer? Ich dachte, wenn das meiste Kokain über Rotterdam und Antwerpen kommt, dann ist doch eigentlich logisch, dass Hamburg erstmal zumindest ein bisschen durchatmen könnte.
Also die Mengen in Hamburg steigen ebenso. Okay. Das wird beobachtet, auch beim Zoll, auch mit großer Sorge. Und mittlerweile ist dieses Hafensicherheitsthema auch Chefsache, denn Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die hat das in eigene Hand genommen, hat auch immer wieder Hafensicherheitsgipfel in Hamburg veranstaltet, wo eben auch alle Player an einem Tisch sitzen. In Hamburg kommen tagtäglich zehntausende Container an und da diesen einen Container rauszufiltern, ist für die Sicherheitsbehörden die Suche nach der Nadel im Nadelhaufen quasi.
Lass uns mal kurz sozusagen den Blick werfen, während wir uns gerade unterhalten, in den Hamburger Hafen. Was passiert da jetzt gerade?
Wer mal durch den Elbtunnel gefahren ist Richtung Süden und dann über diese Hafenautobahn fährt, Der sieht ja wirklich diesen enormen Blick und sieht auch, wie groß dieser Hafen ist. Die Zollbeamten, die gucken sich da jedes Schiff an, wenn es ankommt, aber mehr als so oberflächliche Kontrollen und ein paar Verstecke durchgucken, kann da eigentlich auch aus Zeitgründen gar nicht stattfinden, denn der Hamburger Hafen ist ein enormer Wirtschaftsfaktor.
Ich höre da raus, Kokainkontrollen, Kokshandel, das ist Tagesgeschäft. Das ist keine Ausnahme mehr.
Das ist Tagesgeschäft. Also man geht tatsächlich davon aus, dass so ungefähr eine Tonne am Tag im Schnitt den Hamburger Hafen erreicht und auch durchrutscht. Also das ist ein enormer Wirtschaftszweig, an dem viele Kriminelle sehr viel Geld verdienen.
Muscheln, Sand und eben Koks. Die Drogen breiten sich immer weiter aus bei uns in Norddeutschland und in der letzten Zeit werden auch an den norddeutschen Küsten, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, immer wieder Kokainpäckchen angespült. Meine Kollegin Johanna Hohnsberg aus dem NDR 2 Aktuell-Team hat mit mir gemeinsam für diese Sendung recherchiert. Hi Johanna.
Hallo.
Und sag mal, wo genau lagen diese Kokainpäckchen? Wo wurden die angespült?
Also jetzt ganz aktuell gibt es zahlreiche Meldungen aus dem Dezember und zwar von der Nordsee. Und da kann man eigentlich sagen, überall an der Nordsee scheint man da Drogen finden zu können. Also okay. Aktuell ist gerade bekannt geworden, dass in Niedersachsen an den Stränden von Borkum und Jüst Kokainpakete angeschwemmt wurden. Aber auch in Schleswig-Holstein sind im Dezember und in den Monaten davor zahlreiche Drogenpäckchen am Strand gelandet.
Kann man ungefähr sagen, wie viel Kokain das war?
Ja und nein. Also der Zoll Hannover, der wollte sich jetzt gerade zum Jahresstart noch nicht dazu äußern, was da in Borkum und Jüst angelandet ist. Aus Schleswig-Holstein gibt es dagegen eine Zahl. Da wurden allein im Dezember 250 Kilo Kokain an den Stränden sichergestellt.
Eine ganze Menge. Wo genau kommt das denn her? Ist das klar?
Nicht wirklich. Dazu laufen auch Ermittlungsverfahren, aber ich vermute, das wird nicht ganz einfach, das rauszufinden. Polizeireporter Finn Kessler ist ja bei uns zu Gast. Finn, es könnte ja sein, dass diese Päckchen von den Schmugglern absichtlich ins Wasser geworfen werden, richtig?
Ja, das sind so verschiedene Schmuggelmethoden. Also die kennen eigentlich keine Grenzen, die Schmuggler, und sie sind sehr kreativ. Das ist jetzt eine Schmuggelmethode, die du angesprochen hast. Die kennen wir so ein bisschen so eigentlich eher so aus dem Raum US-Grenze Mexiko, wo Speedboote Kokainpäckchen von Bord werfen und dann später andere Fischerschiffe vorbeikommen und das aufsammeln. Und genauso ist das in der Nordsee auch gedacht. Also das kann zum einen dieses Drop-off sein, also man wirft Kokainpäckchen ins Wasser, manchmal auch mit einem kleinen Peilsender oder ganz banal mit so AirTags, und dann kommt später jemand und sammelt das ein. Allerdings ist es auch so, dass manche Kokainlieferungen am Schiffsrumpf tatsächlich befestigt werden und sich dann auch manchmal zufällig lösen. Das sind so die Hintergründe dieser Funde, ja.
Und ich glaube, das zeigt auch schon, wie schwer es dann für die Ermittler ist, da das passende Schiff und die entsprechenden Täter überhaupt aufzuspüren.
Ich glaube, es geht uns allen so, dass wir uns jetzt gerade so ein bisschen Gedanken darüber machen, ich laufe am Strand entlang und auf einmal finde ich ein Päckchen Kokain, hat ja auch einen richtig ordentlichen Wert, da ist vielleicht auch ein Funke Verlockung da, aber was mache ich denn, wenn ich so ein Päckchen am Strand finde?
Also auf jeden Fall die Polizei rufen, so wie diese Strandbesucher.
Wir haben das gestern schon im Radio gehört und haben uns ganz aufgeregt darüber unterhalten, was wir damit machen würden, und waren uns da so ein bisschen uneinig.
Ja, ich würde mich schon daran halten und Polizei bzw. Zoll informieren, weil wenn man es mitnimmt, würde man ja im Besitz dieser Sache sein und hätte schon eine Straftat begangen.
Genau, denn egal wie sehr man sich ja selbst schon vor dem inneren Auge als den nächsten El Chapo sieht, der ist ja am Ende auch hinter Gittern gelandet, und die Behörden warnen sogar davor, die Pakete überhaupt anzufassen. Vermutlich zum einen wegen möglicher Spuren, aber auch die Drogen selbst sind oft besonders rein, also besonders stark und damit auch besonders gefährlich, denn die Drogen werden oft erst in den Zielorten gestreckt und damit dann für den Verkauf vorbereitet. Also wirklich dringender Rat, Finger weg.
Koks. Schwer zu bekommen, teuer. Businessdroge. Das ist schon lange nicht mehr so. Kokain wird immer mehr und mehr zum Massenprodukt. Unter anderem in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Da hat der Kokain im wahrsten Sinne des Wortes die Nase vorn, was den Konsum angeht. Rein kommt der Stoff natürlich über die großen Nordseehäfen, unter anderem über Hamburg. Kollege Finn Kessler ist Polizeireporter in Hamburg und begleitet die Polizisten immer wieder bei ihren Einsätzen. Finn, erzähl mal, wie gewappnet ist denn der Hamburger Hafen gegen das Koks?
Es gibt in Hamburg seit ungefähr einem Jahr das sogenannte Hafensicherheitszentrum. Da werden dann Behördenkompetenzen gebündelt. Einmal die Experten vom Landeskriminalamt, Experten vom Zoll, aber auch vom Hafenbetreiber sitzen da. Da werden sogenannte Risikoanalysen erstellt. Mhm. Da wird geschaut, auf welchem Schiff ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir Kokain finden. Da ist es aber dann auch ganz häufig so, dass bei den Großfunden, die gemacht werden, dass es da tatsächlich auch Hinweise von ausländischen Behörden gibt. Da sind die deutschen Behörden auch sehr auf die internationale Zusammenarbeit angewiesen.
Okay, das klingt jetzt alles, wenn du das so erzählst, nach, sie sind stets bemüht. Ja. Also klar, es gibt immer mal einen großen Fund, aber der ändert im Endeffekt nichts, höre ich da so ein bisschen raus, oder?
Ja, also ich glaube nicht, dass man diesen Schmuggel komplett verhindern kann. Dafür sind auch einfach die Strukturen in Südamerika zu groß, haben zu großen Einfluss. Die Narcos und die Kartelle, die haben ja wirklich ihre Finger mittlerweile in Sicherheitsbehörden, in der Politik, bestechen auch hochrangige Beamte. Ich glaube nicht, dass man diesen Schmuggel komplett unterbinden kann, auch wenn man es versucht.
Du hast es gerade kurz angesprochen, wie die Kartelle auch hier hochrangige Beamte bestechen. Da sprechen wir auch später noch drüber. Kokain geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, da, wo es am einfachsten ist, durchzukommen, da fließt das Kokain am schnellsten. Rotterdam und Antwerpen sind ja auch noch die großen Häfen. Wenn es da jetzt sicherer würde, dann würde das ja bedeuten, noch mehr Kokain über den Hamburger Hafen, oder?
Das würde das im Endeffekt bedeuten. Wir sehen jetzt auch schon, dass teilweise holländische Banden im Hamburger Hafen aktiv sind. Wir hatten vor einigen Monaten einen sehr skurrilen Fall, wo der holländischen Drogenmafia offensichtlich ein Kokain-Container verloren gegangen ist. Und da sind über einen längeren Zeitraum, ich meine, es war länger als eine Woche, immer wieder holländische Banden mehrere Tage in Folge auf dasselbe Container-Terminal-Gelände eingebrochen. gesprochen und haben versucht, diesen Container zu finden. Und das war so ein Indikator dafür, dass die hier tatsächlich angekommen sind und dass sie hier auch operieren.
Wenn jetzt so Banden wie die Niederländer, die du gerade eben angesprochen hast, einen Container suchen, haben wir gerade gemerkt, die wissen, an welcher Stelle sie gucken müssen. Das ist deren Vorteil gegenüber den Polizisten im Hamburger Hafen. Die wissen nicht, an welcher Stelle sie gucken müssen. Und wenn man sich jetzt mal versucht, so ein Containerschiff zu visualisieren, da können ja wirklich mehrere Häuserblocks drin wohnen. So groß ist so ein Schiff. Und an jeder Stelle, hinter jeder Schraube, hinter jeder Lücke in der Wand, könnte ein Kokainversteck sein. Wie will man das überhaupt bewerkstelligen, das da zu finden auf so einem Schiff? Selbst wenn man eins durchsucht, was jetzt zum Beispiel aus Kolumbien herkommt.
Das funktioniert über Stichproben und manchmal hat man eben das Glück, dass man konkrete Hinweise bekommt, entweder durch Kommunikationsabhörungen oder auch durch Zeugen, die beispielsweise gegen ihre eigenen Leute aussagen und hat dann eben konkreten Hinweis auf eine Lieferung. Und das sind dann tatsächlich auch häufig die Erfolgsmeldungen, die wir dann in den Nachrichten am Ende lesen, also die Tonnenfunde, die dann präsentiert werden.
Aber Glück ist ein bisschen das Stichwort, oder?
Glück ist tatsächlich ein bisschen das Stichwort. Es ist logistisch nicht möglich, jeden dieser Container zu durchleuchten und zu durchsuchen.
NDR 2 Spezial, das Thema.
Suchen für unseren Betrieb einen neuen Koks-Taxifahrer mit Bereitschaft auch nachts zu arbeiten, gute Bezahlung, steuerfrei. Tja, so eine Anzeige ist sicher nicht möglich, also muss man irgendwie anders Werbung machen, vielleicht ja so. Ja, das geht schon gut nach vorne. Kann man einfach nicht anders sagen. Und wir müssen jetzt auch nicht gleich alle Sorgen machen, wenn irgendwie die Kinder oder Enkelkinder sowas gerne hören. Rap ist okay. Trotzdem gibt es Connections von der Hip-Hop-Szene zum Drogenbusiness und auch Fälle, in denen Musik aktiv als Werbung genutzt wird. Schießereien und öffentliche Hinrichtungen bei uns im Norden. Und das alles wegen Koks. Der Stoff ist gefragt, der Handel steigt. Darin verstrickt ganz eng die großen Kartelle, auch hier bei uns. Zum Beispiel im Hamburger Hafen. Finn Kessler ist Hamburger Polizeireporter, immer mit dabei, wenn es um organisierte Kriminalität geht. Und heute mein Gast. Und Finn, in meinen Recherchen habe ich immer wieder vom Haus 3 gelesen. Eigentlich ein ganz normales Jugendzentrum. Wie genau passt das jetzt zusammen mit den Drogenbanden in Hamburg?
Beim Haus 3 reden wir, du hast es gerade gesagt, eigentlich über einen Jugendtreff in Altona. Die haben auch nichts mit Drogen zu tun, die haben auch nichts mit Gangster-Rap zu tun und die distanzieren sich auch davon. Aber es gibt eben eine Gruppe und davon haben sich offensichtlich viele damals im Haus 3 kennengelernt und die haben diesen Namen gekapert. Und das ist eine Drogendealer-Bande aus Hamburg, die aber ja große Bekanntheit erlangt haben, weil es da eben eine Schnittmenge gibt zu Hamburger Gangster-Rappern. Und das sehen beispielsweise Polizeigewerkschaften so ein bisschen als Rekrutierungsversuch. Also da fühlen sich junge Leute auch von angesprochen und diese Gruppe wächst eben. In einem der prominentesten Songs, in dem Haus 3 auch Thema ist, da ist auch der Gangster-Rapper Jizzes mit am Start.
Halt mal den Ball flach, egal wie wild du bist. Streiten mit Haus 3, Digga, glaub mir, willst du nicht.
Fakt ist, dass sich diese Gruppe Haus 3 eben auch mit diesen Gangster-Rappern brüstet, dass es da eine Schnittmenge gibt, dass man sich eben möglicherweise auch kennt. Da reden wir aber über Leute, die eher so im Kilobereich möglicherweise dealen, über Leute, die so ein bisschen Koks-Taxi fahren, also nicht über die ganz großen, dicken Fische.
Wichtig sind ja für die Kartelle auch die Hafenmitarbeiter als Leute, die sich im Hafen eben auskennen, im Hamburger Hafen, die eventuell auch mal eine kleine Gefälligkeit tun können. Jetzt würde ich mir vorstellen, wenn ich Hafenmitarbeiter wäre, vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, eine Familie zu Hause oder so, würde ich das tunlichst vermeiden, da mitzumischen. Wie schaffen das denn die Kartelle, die zu überreden, mitzumachen bei solchen Geschichten?
Das funktioniert mit Zuckerbrot und Peitsche. Das fängt tatsächlich total harmlos an. Ja. Also das sind eher so kleine Gefälligkeiten, mit denen die Drogenmafia dann an einen herantritt.
Gibt es da auch schon Kohle für?
Ja, also okay. Das ist tatsächlich relativ viel. Also da gibt es beispielsweise für die Information, wann ein Container wo steht, gibt es da schon mehrere 10.000 Euro. Aber, und das ist das Gefährliche, das ist vielleicht beim ersten Mal so, das ist vielleicht beim zweiten Mal auch so, beim dritten Mal gibt es dann aber vielleicht nichts mehr. Und wenn sie dann raus wollen und auch kein Geld mehr annehmen wollen, dann werden sie eben unter Druck gesetzt. Dann wenden sich die Schmuggler an einen und sagen, ja, aber wir wissen ja, wer du bist. Dann gibt es möglicherweise auch mal ein Foto, das einem geschickt wird von den Kindern, die gerade auf dem Weg zur Schule sind. Also das sind Leute, die dann wirklich unter Druck gesetzt werden. Ganz normale Menschen, die sich zuvor nie irgendwas haben zu Schulden kommen lassen, aber eben das große Geld gesehen haben.
Wenn man zu diesen Kartellen recherchiert, dann fällt relativ schnell der Name Mokromafia, vor allem wenn es um Rotterdam und Antwerpen geht. Die haben da ja auch schon einige Anschläge verübt, einen Investigativjournalisten getötet. Und wie sieht das aus, wenn wir auf Hamburg gucken? Sind die, weil die ja nun wirklich als sehr gefährlich gelten, hier auch schon aktiv?
Also überall, wo in Europa große Kokainmengen geliefert werden, ist die Mokromafia nicht weit weg. Ich glaube, das kann man so übergeordnet einmal sagen. In Rotterdam und Antwerpen kontrollieren sie die Geschäfte. Auch in Spanien sind sie gut vernetzt und die Mokromafia operiert eigentlich europaweit. Deswegen ist auch eigentlich davon auszugehen, dass sie in Hamburg an Großlieferungen zumindest beteiligt sind.
Die Mokromafia, nochmal ganz kurz zur Einordnung, sind Banden, besonders in der organisierten Drogenkriminalität, die vor allem in Rotterdam und Antwerpen am Start sind. Dort hat es durch die Mokromafia auch schon Anschläge und Attentäter gegeben. Staatsanwälte kennen wir vor allem aus dem Tatort am Sonntagabend, im ersten. Wenn die Polizei dann da irgendwie einen Durchsuchungsbefehl braucht oder so, dann geht's zum Staatsanwalt. Und genau so einer hat in Hannover vermutlich mit den Drogenkartellen zusammengearbeitet und die zum Beispiel gewarnt oder Hinweise gegeben. Meine Kollegin Mandy Sati aus der Abteilung Politik und Recherche in Hannover ist an diesem Fall genau dran. Und Mandy, erzähl mal, so ein Staatsanwalt, der mit einer Drogenbande gemeinsame Sache gemacht hat, wie groß ist denn da das Ausmaß ganz genau?
Naja, also die Staatsanwaltschaft Osnabrück, bei der liegt dieses Verfahren, die hat jetzt sich das eben angeguckt und hat gesagt, bei dieser Bande, da gibt es Beweise für 14 Fälle, handfeste Beweise. Mhm. Aber unsere Recherchen, die zeigen auch, sein Netzwerk, das dürfte deutlich größer gewesen sein, denn wir konnten die Anklageschrift einsehen. Und die sieht eben auch vor, dass da auch Infos an andere Gruppen abgeflossen sein sollen. Da geht es einmal um seinen Schwager, brisant auch, denn das ist auch ein verurteilter Drogendealer. Und über den sollen 2019 Infos in die Szene abgeflossen sein. Und dann soll der Staatsanwalt eben auch Kontakte zu den Hells Angels gehabt haben. Bisher muss man aber ehrlicherweise sagen, sind das nur Indizien und die Beweise reichen nicht aus, um die Anklageschrift auch auszuweiten. Und, das muss auch dazu gesagt werden, auch diese Vorwürfe bestreitet der Staatsanwalt.
Okay, aber das klingt ja so, wenn sich das bestätigen sollte, als wäre der fast mehr Mitarbeiter der Drogenkartelle als Mitarbeiter in der Staatsanwaltschaft. Ne? In der einen Seite hier die Hells Angels, andere Kartelle da. Das klingt ja schon wirklich weitreichend auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall ein großer Fall, den es so auch in Hannover noch nicht gegeben hat und der natürlich auch echt exemplarisch dafür steht, dass da Dinge schiefgelaufen sind.
Wenn man sich die Arbeit dieses Staatsanwalts vorstellt, der ist ja quasi herrschaftsführend über die Polizei.
Genau, also der sagt eben, wer durchsucht werden soll und wo die Beweise dann tatsächlich auch ausreichen. Also er ist eben Chefermittler.
Das heißt, wie viele Verfahren könnten da theoretisch betroffen sein, wo er seine Finger mit im Spiel hatte und wo vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist?
Vielleicht gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an, seit wann die Vorwürfe eigentlich vorliegen.
Ja.
Also es ist so, 2022, da wurde bereits gegen den Mann ermittelt.
Und seitdem, ganz kurz, arbeitet er noch als Staatsanwalt oder nicht mehr?
Okay, ja, seitdem,
er arbeitet weiter.
Also beziehungsweise jetzt ja nicht mehr, er sitzt in U-Haft, aber er hat eben bis dahin weiter gearbeitet.
Ja.
Und dann haben die Ermittlerinnen und Ermittler gedacht, da ist ein Leck und haben irgendwie auch schon angefangen, im Verborgenen sozusagen gegen ihn zu ermitteln. Dann kam es zu einem Gerichtsverfahren gegen eines dieser Bandenmitglieder. Und da hat eben dieser Angeklagte gesagt, das ist doch merkwürdig, dass der Staatsanwalt hier jetzt eigentlich sitzt. Der hat uns doch die Infos gegeben. Und dann gab es auch Hausdurchsuchungen.
Okay, das war dann aber ein heißer Tipp, oder nicht?
Ja, das war schon ein heißer Tipp, genau. Aber da hat die Justiz damals gesagt, das passiert wohl häufiger, dass eben Angeklagte dann Prozessbeteiligte beschuldigen und hat sich da so ein bisschen mit rausgewunden.
Das ist ja aber krass. Dann ist es tatsächlich so, dass manchmal in irgendwelchen Gerichtsverfahren Angeklagte da sitzen und sagen, Moment, hier sitzt doch aber der Polizist oder der Staatsanwalt XY und der hat uns doch Infos zugesteckt.
So scheint das zu sein. So sagen das zumindest die Behörden, dass das häufiger mal vorkommt, eben um diese Befangenheitsanträge zu stellen. Ne? Und aber in der Realität ist das, also hier hat sich das offensichtlich halt dann eben bewahrheitet oder das muss sich noch rausstellen. Die Beweise sind halt sehr eindrücklich, muss man sagen.
Auf der Anklagebank sitzt ein Mann und sagt, komisch, hier ist ein Staatsanwalt mit im Raum, der Informationen an die Drogenkartelle weitergibt. Das passiert immer mal wieder. Oft machen das Angeklagte, um den Prozess ein bisschen zu verlängern. In einem Fall in Hannover, der jetzt vor kurzem vor Gericht gegangen ist, war das Ganze aber offensichtlich wahr. Da sitzt jetzt ein Anwalt in U-Haft, ein Staatsanwalt. Und Mandy Sati aus der NDR-Rechercheabteilung in Hannover recherchiert zu diesem Fall. Mit ihr spreche ich gerade darüber. Und ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es im Interesse der Drogenkartelle ist, durchaus mehr Leute in
der Justiz zu haben. Mandy, weiß man da schon, ob es noch mehr Maulwürfe geben könnte?
Also in dem besagten Fall gehen die Ermittlerinnen und Ermittler nicht davon aus, dass es da jetzt konkret in der Justiz weitere Maulwürfe gibt. Aber der Mann, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, der Angeklagte, der hat eben gesagt, neben dem Staatsanwalt, da gab es auch im LKA oder soll es auch im LKA eine Quelle gegeben haben, ein Leck, und zwar in der IT. Aber auch dafür reichen die Beweise offenbar nicht aus und die Ermittlungsbehörden sagen, da gibt es keine konkreten Hinweise für.
Und ich glaube, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die Justiz natürlich jetzt erstmal nicht einfach so sagt, ja, könnte schon sein, dass es da noch mehr Maulwürfe gibt. Da brauchst du dann ja erstmal irgendwelche konkreten Hinweise oder Beweise in irgendeiner Form.
Total. Und man muss eben Beweise sichten, auswerten. Und es dauert eben seine Zeit.
Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass da jetzt die internen Ermittlungen doch nochmal heiß gelaufen sind nach so einem Fall, oder?
Natürlich, also das wirft ja auch kein gutes Licht auf so eine Behörde, das muss man schon sagen. Mhm. Und da wird jetzt eben auch an allen Stellschrauben gedreht, damit der Fall aufgeklärt werden kann.
Du recherchierst jetzt ganz konkret gerade zu diesem Fall. Hast du eine Einschätzung so ganz generell, wie sehr Polizei und Justiz bei uns im Norddeutschland vielleicht untergraben sein könnte?
Ja, also ich glaube, man muss erstmal ganz voranstellen, die allermeisten Leute, und das ist der absolute Großteil in Polizei und Justiz, die arbeiten sauber und gewissenhaft. Das handelt sich hier tatsächlich um Einzelfälle. Aber auch das gehört eben zur Wahrheit dazu. Es gibt auch Schwachstellen und die liegen immer da, wo Menschen arbeiten und Menschen Probleme und Sorgen haben. Und da versucht natürlich die organisierte Kriminalität anzuknüpfen.
Und was wird generell dagegen getan? Kann man sich das so vorstellen, dass es, ich sag mal, Polizistinnen und Polizisten gibt, die nur versuchen, in der eigenen Behörde Stellen, Hinweise zu finden, um mögliche Lecks auszuschließen?
Naja, also es gibt hier in Hannover zum Beispiel eine Korruptionsabteilung bei der Staatsanwaltschaft, die ermittelt dann da, aber natürlich nicht grundsätzlich gegen sich selbst.
Okay.
Aber man muss auch sagen, wenn es Anhaltspunkte gibt, dann muss eben reagiert werden. In dem Fall des beschuldigten Staatsanwalts hier in Hannover, da gab es einen großen Fehler aus meiner Sicht. Und das war zu Beginn, da hat die Behörde gegen ihren eigenen Kollegen ermittelt. Also die Staatsanwaltschaft Hannover hat gegen einen Kollegen der Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt. Und das ist natürlich immer problematisch, wenn man die Leute halt auch kennt. Dann kann so ein Blick von außen natürlich durchaus helfen. Und da hat das Justizministerium jetzt auch eine konkrete Entscheidung getroffen hier in Niedersachsen und hat gesagt, künftig, da dürfen die Staatsanwaltschaften eben nicht mehr gegen sich selbst und gegen einen Kollegen ermitteln, sondern das muss dann eben eine Behörde aus einer anderen Stadt machen.
Das heißt, abschließend kann man sagen, was sich vielleicht in Zukunft ändern soll, zumindest in Hannover. Wenn es einen Hinweis gibt, soll dem schnell und konkret nachgegangen werden und nicht von der eigenen Behörde, sondern, keine Ahnung, von der Behörde in Hamburg oder Kiel oder wie auch immer.
Absolut. Und eben auch, wenn die Hinweise aus unterschiedlichen Bereichen kommen und es viele unterschiedliche Hinweise gibt, dass man dann natürlich auch schon merkt, da muss man vielleicht mal mit Nachdruck ran. Ja, das gehört wohl dazu. Ja.
NDR 2 Spezial, das Thema.